Der Körper vergisst nichts. Der Körper gewöhnt sich durchaus an einen Schlafmangel, aber mit entsprechenden Defiziten. Menschen mit chronischem Schlafdefizit stumpfen zum Beispiel ab, die also einfach wesensmäßig sich verändern, weil das Gehirn einfach nicht mehr richtig klar und wach ist. Bei Menschen, die gerade Wechselschichten haben, das ist also besonders strapaziös, die opfern Lebenszeit. Diese Menschen haben fix eine geringere Lebenserwartung.
Ich bin eine alte Frau, ich bin langweilig, ich bin immer wie Oma, was auch immer es war, weil ich volle Kanne diesen Orgenrhythmus mir ja, beigebracht habe, oder der Georg und ich uns beigebracht haben, schlafen zu gehen. Und zwar immer zur selben Zeit, aufstehen. Und es hat dann schon oft einmal die ein oder andere Verabredung dann, ja, haben wir umplanen müssen, beziehungsweise wir waren immer die Ersten, die gesagt haben, peace out, wir gehen jetzt nach Hause schlafen. Und ich muss auch ehrlich sagen, bei mir war es dann schon so, wenn es dann so 22, 23, bin ich schon ein bisschen so unentspannt worden. Wenn das manchmal passiert, ja, aber ich bin ein extremer Schlaffreak. So, natürlich als Schlaffreak, und wenn mir dann gesagt wird, du kannst einmal in ein Schlaflabor gehen, dann bin ich die Erste, die sagt, bitte, bitte, darf ich? Finde ich obercool, und das habe ich getan. Vor ein paar Wochen war ich in der Privatklinik Döbling, wo ich schon ein paar Mal davor war, aber wegen anderen Wehwehchen von mir, und durfte den Dr. Keck kennenlernen, absolute Koryphäe auf seinem Gebiet. Er leitet nämlich das Schlaflabor mit einem großartigen Team. Und ja, der Dr. Keck hat mich dann da reingeschickt, habe ich halt das alles gemacht, weil wir diese ganzen Dinge da, haben wir natürlich ein Vorgespräch gehabt, aber um es abzukürzen, habe ich dann diese ganzen Dinger da drauf gehabt, und dann bin ich zur Nachtbesprechung gegangen, und ich habe geglaubt, das ist anders, wie es dann war. Und ich war sehr überrascht über das, aber das können wir dann nochmal plaudern am Rande, was festgestellt wurde. Aber ich freue mich, weil der Dr. Keck ist Feuer und Flamme für das, was er macht, und er hat gesagt, er nimmt sich Zeit für meinen Podcast, denn es gibt schon ein paar Dinge, wo wir aufklären wollen, und zwar gescheit. Und dann deshalb freue ich mich sehr, dass Sie oder du, zuerst haben wir schon du gesagt, aber darf ich du sagen?
Ja, natürlich.
Dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung. Bin gern gekommen, und das Thema liegt mir wirklich am Herzen. Und tolle Gelegenheit, mal vielleicht ein paar Informationen zu liefern, die der eine oder andere, die andere noch nicht kennt. Und vielleicht auch ein paar Mythen oder Missverständnisse mal aus dem Weg zu räumen, wo es sich anbietet.
Voll, voll gern. Also ich bin voll dabei. Wie gesagt, ich bin der absolute... Das hat mir der Georg natürlich als Ex-Leistungssportler im Fußball, der hat mich dazu gebracht, dass er dann eben sich diese Routine angewöhnt hat, immer zur selben Zeit ins Bett zu gehen. Und ich bin sehr dankbar dafür, weil am Anfang habe ich mir gedacht, na bitte, Gorsche, da war ich dann schon immer die, wo es ein bisschen länger auf war, und es war immer ein bisschen mühsam und ein bisschen ein Streitpunkt. Und was wir auch gemacht haben ist, über das können wir dann auch nochmal plaudern, wir legen das Handy ab einer gewissen Zeit auch weg. Mhm. Aber machen dann, glaube ich, wieder einen essentiellen Fehler, weil das Handy ist zwar weg, aber wir gehen dann ins Bett und schauen am iPad vielleicht eine halbe Stunde irgendeine Serie, weil meistens haut es uns eh noch 15 Minuten schon weg. Aber das ist ja auch nicht so gescheit. Und über das müssen wir heute alles reden. Aber bevor wir loslegen, kann man eigentlich über Hand oder über Hub, sagen wir in Österreich, sagen, wie viele Patienten du schon angeschaut hast, wie viel Erfahrung du hast, wie viele Jahre du das machst, ganz kurz, damit man merkt, hey, du bist jetzt nicht irgendwer.
Ja, also nochmal gerne, da gehen wir in Ruhe auf die Dinge ein. Ich bin in Deutschland ausgebildet worden, und dort ist die Schlafmedizin auch ein Weiterbildungsfach, und das habe ich als Hals-Nasen-Ohrenarzt dann auch als Weiterbildungsfach betrieben. Bin jetzt also schon knapp 30 Jahre in der Schlafmedizin, mehr oder weniger intensiv auch mit dem Schlaflabor und auch mit der ganzen Therapie verknüpft, und jetzt natürlich auch betreuerisch mit dem Schlaflabor, wie du schon gesagt hast, mit Herzblut wirklich dabei. Es liegt mir wirklich am Herzen, weil es halt so ein gesamtmedizinisches Fach ist. Das ist für uns in Döblingen natürlich ein ganz großer Schwerpunkt, zum Teil auch in Graz, wo ich ja noch tätig bin. Und die Menge der Patienten, die zu uns kommen, alle Altersgruppen, also von den Kindern, die schnarchen und vielleicht auch schon Auffälligkeiten haben, anderer Art mit dem Schlaf, bis zu Menschen höheren Alters, das macht das Fach wirklich so interessant, auch für mich als Behandler und dem Team, weil wir so die ganze Alterspalette drin haben. Und dementsprechend unterscheiden sich natürlich auch die Beschwerden. Bei den Kindern sind es oft diese schnarchenden Kinder, die große Mandeln haben. Bei den jüngeren Erwachsenen sind es zum Teil auch die Lebensgewohnheiten. Du hast es ja schon angesprochen. Mhm. Da ist man einfach voller Elan und lässt sich vielleicht nicht so gern in so ein Korsett mit strengen Zeiten einpressen. Können wir gern drüber reden, dass das durchaus klug ist, was ihr da macht. Und im höheren Alter dann die Hormonveränderungen, dann kommt die Thematik bei den Frauen, ja, um den Wechsel herum. Aber die Männer haben ja auch so einen kleinen Wechsel. Nicht nur psychisch, wenn die da mal Richtung Ruhestandalter gehen, sondern auch hormonell, da spielt sich auch was ab. Und unsere Immunabwehr verändert sich. All die Dinge hängen beeinflussend mit dem Schlaf zusammen. Dann die Vernetzung von Schlaf mit internistischen Erkrankungen, die Zuckererkrankungen, die so zunehmen, ja, durch Ernährungsfehlgewohnheiten. Dann natürlich das große Thema des Gewichts, der Adipositas, ja, unsere generellen Ernährungsgewohnheiten. Dann das Thema Alkohol natürlich auch, das gerade auch in einem Land wie Österreich mit einer großen Tradition des Weinanbaus auch ein gewichtiges Thema ist. Also so viele Einflussfaktoren von den Lebensgewohnheiten, Gewicht, natürlich auch anatomische Dinge, ja, große Mandeln oder schiefgewachsene Nasen nach Verletzungen oder dergleichen. All diese Dinge sind hochgradig schlafrelevant und dementsprechend kommen die Patienten zu uns. Oder sie werden auch von anderen Fachdisziplinen geschickt, von den Neurologen oder von Internisten, um einfach Menschen auch in dieser Hinsicht mal durchzuchecken. Also generell ist die Schlafmedizin noch eine Entwicklungswissenschaft, die auch bedeutsam ist für unsere Immunabwehr, für unseren Hormonhaushalt. Das sind so viele Querverwebungen, ja. Und da können wir unglaublich viel Einfluss nehmen auf unser Lebensalter, auf die Qualität unserer Alltagsfitness, aber auch, wie alt werden wir eigentlich später? Mhm. Und da legen wir die Wurzeln in der Jugend, im jungen Erwachsenenalter schon, durch auch unsere Schlafgewohnheiten, durch die Länge des Schlafs, die Rhythmen, wie wir dem Körper auch Schlaf gönnen. Und das muss in den Köpfen bei vielen Menschen auch noch ankommen, dass wir dem Schlaf wirklich eine Bedeutung beimessen, dass es nicht nur sozusagen das lästige Übel am Ende eines Tages ist, naja, jetzt muss der Tag halt irgendwie zu Ende gehen und am nächsten Tag geht's mit Vollgas weiter, sondern der Schlaf muss Qualität haben und um den müssen wir uns aktiv kümmern. Das sind räumliche Dinge, Temperatur, die, du hast es eh schon gesagt, ja, wie leiten wir den Schlaf ein? Da gibt es viele Dinge, die muss man aktiv angehen und nicht einfach so sich reinsirmeln lassen in den Schlaf.
Jetzt hast du die Jugend angesprochen und es ist witzig, weil man kann ja in jungen Jahren schon sehr viel steuern. Und ich bin ja sehr dankbar, dass in dem Fall auch Social Media gibt. Es ist ja ein Fluch und Segen zugleich, aber sie werden alle schon sehr gut aufgeklärt. Ja? Mhm. Wie ich groß geworden bin, hat die Oma Melkfett geschmiert und dann habe ich Melkfett nachgeschmiert, damit ich halt braun werde oder Tiroler Nussöl oder was auch immer es war. Da hat es geheißen, jeden Tag ein Glas Wein und du schlafst gut. Mittlerweile sind die Kids, und wir haben auch im Vorgespräch darüber gesprochen, so aufgeklärt. Jetzt hören da natürlich viele Eltern auch zu. Mhm. Und sie sind super aufgeklärt mit, du musst so und so viel Proteine essen, weniger Alkohol, liest man ja auch immer wieder, das geht alles zurück. Aber es ist mir eigentlich ein Rätsel, das Thema Schlaf ist da nirgendwo dabei. Die bewegen sich, die machen ein Video nach dem anderen mit, wir sind die Geilsten, sind halt schon so und so weit gelaufen, jetzt trinken wir einen Proteinshake und dann weiß ich nicht. Aber keiner spricht darüber mit, hey, vielleicht wird dieses ins Frühbett gehen und was auch immer. Woran liegt das, dass dieses Thema Schlaf einfach auch noch nicht so angekommen ist, obwohl es so wichtig ist?
Also eigentlich haben wir alle Informationen aufgeklärt so zur Verfügung, wie das einfach vor 25, vor 30 Jahren nicht denkbar gewesen war. Ja, die Informationsfülle übers Netz ist so gewaltig. Eigentlich können wir, wenn wir uns aktiv darum kümmern, alle Informationen aus dem Netz herholen. Die sind mehr oder weniger gut aufgearbeitet eigentlich zur Verfügung. Aber ich glaube, und ich rede jetzt auch so ein bisschen, wenn ich so an die Entwicklung meiner Kinder und die sind jetzt alle so ins junge Erwachsenenalter rein rutschend gerade, denke, ja, die Kinder wachsen mit so vielen äußeren Einflüssen, ob das jetzt Schule, dann ihren Freundeskreis, dann natürlich die ganzen Informationen zum Teil ungefiltert durch diese Massenmedien auf, dass wir dass die Jugend eigentlich überfordert ist mit so viel Input. Die drehen alle auf so einem hohen Level. Und ich merke das auch in der Sprechstunde, dass manche Jugendliche, junge Erwachsene kaum mehr von diesem Turbo-Leben runterkommen auf so ein ruhiges, besonnenes, fast meditatives, mal wieder runterkommen, sich wieder besinnen,
was
den Körper,
eure Kinder? Geist. Was sagen Sie denen? Weil jetzt sind Sie ja der Oberprofi. Und wenn du sagst, hey, mit die Jüngste 17, besinn dich mal auf dein Leben und meditiere, dann wird die sagen, Papa,
wie es passt schon,
ja, hat schon
und ist schon okay.
Aber was wäre so das Ideale? Was redest du jetzt?
Ja, jemanden, ich sage dann schon, hey, du musst jetzt auch einfach mal, schalt mal deine Medien ab und sag, auch wenn es langweilig klingt, schnapp dir vielleicht doch nochmal für die letzte Phase des Tages mal ein Buch und was Haptisches und Versuch von den Leuchtfaktoren einer schönen jungen Dame Zimmerbeleuchtung mal schon ein bisschen Dunkelheit einkehren zu lassen und im Körper so ein bisschen so, sozusagen den Schlaf allmählich zuzulassen.
Wie viele Stunden vorher, bevor ich dann ins Bett gesungen
habe? Naja, also eine Stunde vorher sollte man schon einmal irgendwie sagen, okay, ich will vielleicht um 22:30 wirklich einmal in die Falle, dann ab 21:30 wirklich einmal sagen, so jetzt nicht noch durchpowern mit viel Leuchtkörpern im Zimmer, in der ganzen Wohnung, im Haus, und sondern schon von der Umgebung die Nachtruhe, auch mal Nachtruhe zulassen. Das heißt, draußen ist es dunkel, dann brauche ich nicht alles hell erleuchten, sondern ich muss dem Körper die Möglichkeit geben, auch das körpereigene Melatonin mal zu produzieren. Und das geht nur, indem wir auch gewisse Dinge, du hast es eh angesprochen, am iPad, am Mobiltelefon auch rausfiltern. Ja, einfach diesen Nightshift-Modus anschalten, damit der Körper über die Wahrnehmung an unserer Netzhaut in der Lage ist, dieses Hormon zu produzieren, dieses Melatonin, dass das einen gescheiten Spiegel bekommt, dass unser Gehirn in den Nachtmodus übergleiten kann. Und da muss man halt auch Jugendliche darauf hinführen, der Schlaf ist ein aktiv zu unterstützender Prozess. Das ist nicht nur so eine notwendige Unterbrechung unseres Powerns im Alltag, sondern das ist eine Erholungsphase, die ist so wichtig wie unsere Tagesaktivität. Die ist so wichtig wie unsere Ernährung. Ja? Und da sind ja die jungen Menschen heute besser aufgeklärt denn je. Und die machen Fitness und die rennen alle ins Fitnessstudio und machen Sport und so weiter. Jedenfalls viele, ein großer Teil, will ich mal sagen. Also da ist ein ungeheures Bewusstsein gewachsen. Aber der Schlaf wird so als lästige Unterbrechung wahrgenommen von dem ganzen Szenario. Und das muss in den Köpfen sich ändern. Ja? Der Schlaf ist ein ohne einen gesunden Schlaf ist die ganze Alltagsaktivität nicht gut aufgestellt. Und wir reden hier auch von einer Planung, die für uns letztendlich irgendwann mal Lebenszeit bedeutet.
Das ist es. Und es gibt ja, also wenn man von der Lebenszeit spricht, aktuell oder immer mehr sehr, sehr viele, und auch dieses Social Media geschuldet, diese ganzen Volkskrankheiten. Ja? Es gibt das Burnout, das war vor Jahren riesig. Jetzt wird sehr, sehr viel über Depressionen gesprochen. Bin froh, dass darüber gesprochen wird. Früher ist das ein bisschen totgeschwiegen worden. Es gibt Herzinfarkt, Übergewicht. Wie viel von diesen vier Hauptthemen, sage ich jetzt einmal, hängt dann auch mit Schlaf zusammen. Ich finde es nämlich auch sehr spannend, auch das sehe ich immer wieder auf Social Media ausgespült mit, oh, ich habe jetzt endlich, irgendwie hat es geklappt, ich habe abgenommen, aber warum? Und dann listen sie immer so Punkte auf. Und da ist jetzt schon immer wieder auch der Schlaf mit dabei, weil das geht wahrscheinlich auch einher. Aber vielleicht kannst du mich da ein bisschen abholen mit Burnout, Depression, Herzinfarkt, diese Volkskrankheiten, die wir kennen, mit Übergewicht und so weiter. Wie viel hängt das mit Schlaf zusammen?
Also letztendlich alle von diesen Phänomenen, die du geschildert hast, sind automatisch mit dem Schlaf verknüpft. Wir wissen ganz genau, dass die Herzinfarktrate steigt, wenn wir ein gewisses Körpergewicht einfach überschreiten, wenn unser Body Mass Index so als Parameter im Hinblick auf Übergewicht, Adipositas einfach Grenzwerte überschreitet, ist das Risiko dramatisch höher, das Schlaganfallrisiko. Und letztendlich auch solche Dinge wie Depressionen und Burnout, Depression. Ich habe im Studium noch gelernt, dass durchaus Patienten mit Depressionen auch in irgendeiner Weise Schlafstörungen haben können. Das leuchtet irgendwie so dem Laien durchaus ein. Das aber genau umgekehrt sein kann, diese chronische Erschöpfung, chronische Übermüdung und sich durch den Tag schleppen, natürlich überhaupt erst die Depression irgendwie in Gang bringen kann. Ja? Und da gibt es durchaus auch moderne Länder, wo Schlafmedizin auch noch einen Ticken anders gehandhabt wird, wo man fast zwangsläufig mit einer sozusagen noch ungeklärten Depression im Schlaflabor landet, weil die Vernetzung genau andersrum sein kann. Krass. Also nicht der Depressive schläft gleich, sondern auch die Schlafstörung bedingt die Depression. Und auch diese Phänomene wie Burnout, das sind ja oft so zum Teil auch sehr schwammige, zum Teil auch nicht richtig angewandte Begriffe. Aber der Schlaf als letztendlich Garant erstmal, der sein soll, dass wir überhaupt erholt und leistungsfähig in den Tag gehen können. Wenn der schon nicht funktioniert, dann sind wir allen Aufgaben im Tag, ob das beruflich, soziale, partnerschaftliche Vernetzungen, denen sind wir nicht oder denen sind wir hilflos ausgeliefert, weil wir dazu einfach nicht genug Kraft haben. Also all diese Parameter, die wir so als Volkskrankheiten, Volksphänomene kennen, hängen irgendwie mit dem Schlaf zusammen. Es ist auch ganz, ganz naheliegend. Wir haben Patienten mit Bluthochdruck, die einen sekundären Hypertonus haben und dann im Schlaflabor sind und sagen wir mal eine Schlafapnoe-Erkrankung haben, dann behandelt sind und dann auch wieder eine Normalisierung oder deutliche Besserung von ihrem Blutdruck durchaus beobachten können. Also auch solche Phänomene kennen wir. Und das unterstreicht eigentlich die Vernetzung von den Dingen.
Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das auch in die Köpfe reinbekommen, wer auch immer da struggelt oder Diagnosen bekommen hat, dass man immer das große Ganze auch sieht und vielleicht nicht das Klassische, sondern einfach auch das Thema Schlaf mit einbezieht. Würdest du sagen, ich hau den Satz jetzt einfach mal raus, dass Schlaf fast wichtiger ist wie Ernährung, kann man das so sagen?
Also als Schlafmediziner muss ich natürlich sagen, will ich fast ja sagen, aber stimmt natürlich nicht. Ich denke, jedes dieser Segmente, die heute unglaublich im Fokus sind, auch insbesondere bei der jüngeren Generation, was die Ernährung und die Komponenten der Ernährung angeht, ist heute, da gibt es so viel Kenntnisse, die auch für unsere Fitness, fürs Gesundleben, für Longevity, für unsere Lebenserwartung bedeutsam sind. Ich möchte da den Schlaf eigentlich auf die gleiche Ebene stellen. Okay. Aber vor 30 Jahren war sowohl die ganze Ernährungsthematik noch nicht so prägnant angekommen in den Köpfen. Das sieht man ja schon daran, was vor 30, 40 Jahren auf den ganzen Lebensmittelpackungen stand als Inhaltsstoffen und was sich heute manche Hersteller gar nicht mehr leisten könnten an Zusatzstoffen und wie präzise heute alles ausformuliert ist und dann der Switch zur veganen Ernährung. Also da ist schon viel passiert in den letzten 30 bis 40 Jahren in der Schlafmedizin. Landläufig noch nicht so viel. Also da hat die Schlafmedizin noch ein bisschen aufzuholen, aber sie wird halt auch von den Menschen nicht so aktiv wahrgenommen, weil der Schlaf für viele halt irgendwie nur eine Unterbrechung des Fit- und Alltagslebens sein soll.
Also ich glaube schon, dass ein Game Changer war jetzt in meinem Alterungsprozess, und jetzt bin ich 42 und jetzt geht es ja erst los mit dem Ganzen, was da jetzt auf mich noch alles zukommt. Aber ich glaube, ich wäre bei Weitem nicht so fit und so gut beieinander, wenn ich das nicht seit Jahren so praktizieren würde. Und das habe ich einfach in Georg zu verdanken. Wir machen es sicher seit 10 Jahren so konsequent. Etwas, was wir jetzt gelernt haben, das iPad ist auch nicht ideal, das wissen wir aber auch. Du sagst einmal, dann lesen wir halt stattdessen, aber ich mag mich dann auch nicht mehr anstrengen. Und für mich ist dann Lesen doch wieder anstrengend, ist eh deppert, aber wurscht, da muss man eine Lösung finden, aber zumindest der Rhythmus stimmt einmal. Was ich jetzt ganz kurz machen würde, ich würde gerne so einen Mythos oder Wahrheit und einfach nur in einem Satz beantworten, ob es ein Mythos ist oder eine Wahrheit, vielleicht oder so kurz wie möglich, vielleicht so ganz kurz ein paar Dinge, weil das finde ich ganz cool, das mag ich immer ganz gern. 8 Stunden Schlaf braucht jeder.
Also falsch. es geht orientierend um die Gesamtmenge des Schlafs, das ist schon richtig, aber es gibt keine ganz fixe Zeit. Es gibt Menschen, denen reichen 6,5 bis 7 Stunden, wo wir sicherlich sagen können, dass ein Erwachsener mindestens 6 Stunden Schlaf haben soll, weil diese Zeit braucht unser Gehirn und unser Hirnstoffwechsel einfach auch um schädliche Eiweiße, die wiederum zum Beispiel auch Demenz und Alters- und Voraltersprozesse in Gang bringen können, um diese Eiweiße wieder auszuschleusen, abzubauen. Also unser Gehirn braucht mindestens 6 Stunden. Alles kürzer ist fix ungesund. Aber ich wäre jetzt nicht so akribisch und sage, die 8 Stunden ist wirklich die Maßgabe. Es gibt Leute, die 6, 3/4, 7 Stunden Schlaf haben. Und wenn dieser Schlaf tatsächlich erholsam ist, nicht durch viele Weckreize, wir nennen die im Amerikanischen Arousals, sondern einfach kontinuierlich mit ausreichend Tiefschlafphasen, REM-Schlafphasen durchsetzt ist, dann sind auch einmal 6,5 bis 7 Stunden auf Dauer genug.
Bei Kindern?
Bei Kindern ist es anders. Bei Kindern muss man hochkonsequent mit Schlaf sein. Das ist sicherlich eine große Anstrengung, die man als Eltern da auch liefern muss, weil dann natürlich der Zugang zu den sozialen Medien oder überhaupt zu digitalen Medien heute so immens früh ist. Ich merke das in der Audi, wenn den 4-jährigen Kindern schon kleine digitale Medien vor die Nase gehalten werden, damit sie nicht stören, während die Eltern sich unterhalten mit mir. Also da muss man wirklich konsequent darauf achten, dass die Kinder sehr viel Schlaf haben.
12 Stunden?
Durchaus in den frühen Lebensjahren sind es dann 12 Stunden. Und die Kinder auch nicht zu früh wegtrainieren von ihrem Mittagsschlaf. Ein Kind, das Schlafbedürfnis hat, dem sollte man den Schlaf auch nicht wegnehmen, sondern diesen Impuls nie unterdrücken. Ja, unser Gehirn reift einfach in den ersten Lebensjahren massiv. Da werden die ganzen neuronalen Netze im Gehirn entwickelt. Und das sind alles Dinge, das braucht Zeit und nämlich Zeit, Schlaf.
Und was hältst du davon? Das ist ja immer bei uns am Land. Bei uns früher war das so, wir sind dann mit unseren Eltern irgendwo hingegangen und dann waren die halt da noch länger und dann haben wir halt auf der Bank haben dann irgendwann einmal geschlafen. Das ist nicht jeden Tag vorgekommen, aber every once in a while war halt das so. Wir waren da unkomplizierter. Heutzutage ist alles sehr, oft man hört man sehr konsequent. Um 7 ist man zu Hause, man geht zu Hause ins Bett, man geht zur selben Zeit ins Bett. Wie streng und konsequent muss man bei sowas sein, wenn jetzt irgendwer zuhört von den Eltern?
Also ich werde nicht überstreng, wenn ein Kind, das ist anders als im Erwachsenenalter, wo man zum Beispiel mit dem Mittagsschlaf wirklich aufpassen sollte. Da gibt es ja diesen Begriff des Powernap, das heißt also mehr als 20, maximum 25 Minuten, eher mal nur 20 Minuten sollte man nicht überschreiten, dass man halt eben nicht in den Tiefschlaf reinrutscht. Diese Kriterien gelten bei den Kindern nicht. Okay. Das heißt, wenn ein Kind halt einfach mal einen Mittagsschlaf von 1 Stunde macht, dann ist der auch gesund. Ja? Wenn wir im Erwachsenenalter einen Mittagsschlaf von vielleicht sogar ein bisschen länger als 1 Stunde machen, dann verhauen wir uns schon wieder die nächste Nacht.
Und das ist geil. So, du nickst nämlich jetzt auch, weil das hast du mir gesagt, wie bei dir beim Schlaflabor, weil ich natürlich den Schlaf des Lebens, also ich habe voll einen guten Schlaf, möchte ich nur mal ganz kurz, war mir selber auch nicht bewusst, aber anscheinend bin ich richtig gut. Auf jeden Fall, hast du damals schon zu mir gesagt, das ist arg, weil wenn ich Mittag 1 Stunde schlafe und davon ist 1/2 Stunde Tiefschlaf, fehlt mir das in der Nacht, die jetzt erst startet.
Richtig.
Du holst nicht nach.
Nein, also da muss man sich klipp und klar machen, Schlaf, den wir in einer Nacht nicht haben, der ist zunächst mal verloren. Und der ist zunächst mal für unser ganzes Leben verloren. Wenn wir müde sind, können wir was gegen die Müdigkeit tun. Und das können wir durchaus, wenn wir mal sagen, wir machen tatsächlich mal 1, 2 Nächte nach einer halb durchgemachten Nacht. Jetzt waren ja diese Fußballübertragungen. Stimmt. Ja, da gab es auch Riesenverzerrungen im Schlafrhythmus für viele. Dann können wir ruhig mal einen Mittagsschlaf machen. Aber das dient eher mehr dem Erholen und dem Gefühlten wieder fit sein, um den Rest des Tages zu überstehen. Aber das, was uns in einer Nacht vorher fehlt, das holen wir nur zu einem ganz kleinen Teil wieder rein. Aber wenn wir vorausblickend, sagen wir mal, schon den Mittagsschlaf machen wollen, weil wir wissen, die nächste Nacht wird kurz, dergleichen, das haut auf keinen Fall hin.
Okay. Ja, das und du stiehlst es auch, gell?
Und du raubst es dir, wenn du einen Mittagsschlaf machst und du fällst tatsächlich in den Tiefschlaf rein und du würdest in der nächsten Nacht zu einer normalen Zeit zu Bett gehen, dann ist diese Nacht fix nicht gesund und du zerstörst die nächste Nacht.
Ja, spannend. Schnarchen ist harmlos.
Ja, also Schnarchen ist primär mal nicht harmlos. Schnarchen ist für uns erstmal ein Symptom, ein Begleitphänomen, weil Schnarchen heißt, es gibt Reibekontakte, Schabekontakte von Organstrukturen, zum Beispiel das Zäpfchen, der Zungengrund, der Kehldeckel, die Nasenwände, also verschiedene Strukturen im oberen Atemtrakt, das heißt oberhalb von unserer Stimmlippe, Nase, Rachen und diese Region. Und durch diese Reibekontakte, gerade durch die Gewebeerschlaffungen, zum Beispiel im Tiefschlaf oder zum Teil auch im REM-Schlaf, kommt es halt zu Schabebewegungen durch unser Ein- und Ausatmen, durch diese Luftströmung. Und diese Schabe- und Reibebewegungen machen halt Schnarchgeräusche. Grundsätzlich, solange keine Atemunterbrechungen mit entsprechenden Weckreizen, diesen bekannten Arousals, von denen ich schon gesprochen habe, da sind, ist Schnarchen zunächst mal eine akustische Störung, meistens ja gar nicht für den Menschen selber. Mhm. Interessanterweise wachen wir ja nicht am eigenen Schnarchen auf, sondern es ist die Partnerin oder der Partner. Und sobald es da den Schlaf stört, und das passiert recht schnell, also wir brauchen gar nicht so viel Schnarchen und der Schlaf eines gesunden Bettnachbarn oder Bettnachbarin ist gestört, gibt es durchaus eine ganz gewichtige soziale Komponente und dann ist Schnarchen schon wieder ungesund. Ja? Und weil es dann auch einfach psychosozial massiv in die Beziehung eingreifen kann, aber organisch muss nicht das Schnarchen immer krankhaft sein. Aber es ist häufig ein Vorbote einer Erkrankung, die sich im Laufe der Zeit auch zu einer Apnoe-Erkrankung entwickelt. Und dann ist Schnarchen halt nur ein Teil, aber das harmlosere. Mhm. Und die Hauptproblematik sind die Atempausen. Mhm. Und um die müssen wir uns dann primär kümmern.
Und über das sprechen wir dann auch nochmal, weil das ist richtig, das hat mich auch, wie du mir das erzählt hast, wie bei dir war, Schlafapnoe hatte ich gar nicht am Schirm. Ich weiß, das betrifft ganz, ganz viele, über das reden wir dann nochmal. Der nächste Mythos oder Wahrheit steht da, aber das haben wir gerade besprochen, ich kann Schlaf am Wochenende nachholen, das ist ein Blödsinn. Das können wir schon mal so beantworten, oder? Brauchen wir nichts mehr
also,
zu sagen?
Also wir können für das subjektive Gefühl des Wachseins, können wir einfach mal ein bisschen mehr schlafen. Aber wir werden immer daran scheitern, dass der Schlafrhythmus ja nie wieder, also wir können nie den Schlafrhythmus, der gestört war unter der Woche, letztendlich wieder kompensieren am Wochenende. Das schaffen wir nicht.
Was wir auch machen, ist, wir halten unseren Schlafrhythmus eigentlich am Wochenende auch. Also wir stehen auch am Wochenende früh auf. Ich komme nicht erinnern, wann ich das letzte Mal länger wie bis 8 geschlafen habe. Wir stehen genau eigentlich immer zur selben Zeit auf wie unter der Woche.
Also das ist das Ideale, das muss man erstmal hinkriegen. Aber für unseren Biorhythmus und für unseren Tag-Nacht-Rhythmus ist das eigentlich das Optimum.
Cool, deshalb waren meine Werte so gut. Ein Glas Rotwein hilft beim Einschlafen?
Ja, das ist also eine unendliche Thematik. Ganz generell gilt, das kann schon sein, dass wir durch den Alkohol erstmal müde werden. Das berichten ja viele. Aber der Schlaf wird messbar schlechter. Also die Müdigkeit zu steigern, wenn wir da unsere Probleme haben, kann durchaus mal auch ein Glas Alkohol helfen. Aber der Schlaf wird fix dabei schlechter.
Mhm. Wer schnell einschläft, schläft gut.
Das ist so. Wir unterscheiden ja verschiedene Schlafstörungen. Es gibt Menschen, die haben eine Ein- oder eine Durchschlafstörung. Es gibt Menschen, die haben nur eine Einschlafstörung. Die schlafen schlecht ein, durchaus mal eine Stunde, anderthalb nicht, haben aber eine Bombennacht, haben alle Tiefschlaf, REM-Schlafphasen, aber tun sich aus verschiedenen Faktoren, die zum Beispiel aus dem psychosozialen Umfeld, aus der eigenen Lebenshistorie kommen können, sind mit dem Einschlafen schlecht. Aber haben einen guten Schlaf. Dann gibt's Menschen, die schlafen sehr gut ein, haben aber eine schlechte Schlafqualität, weil sie mit dem REM-Schlafstörungen haben oder Apnoe-Erkrankungen haben oder eine Durchschlafstörung durch Hormonschwankungen, solche Faktoren. Das heißt, das Einschlafen kann gut sein, trotzdem kann der Schlaf schlecht sein. Das Einschlafen kann aber bei manchen ganz schlecht sein und trotzdem der gesamte Schlaf gut. Das heißt, zu sagen, wer gut einschläft, der wird automatisch einen guten Schlaf haben. Das trifft leider nicht zu.
Okay. Ja.
Interessanterweise berichten mir typischerweise die Damen und Herren auch mit mittel- und hochgradigen Apnoe-Erkrankungen meist, dass sie subjektiv gefühlt immer gut einschlafen und eigentlich gut schlafen. Mhm. Sie sind bloß komplett erschöpft morgens, wenn sie aufstehen und sind tagesmüde, sind tagesschläfrig. Aber die meisten von diesen Menschen sagen, dass sie eh gut schlafen. Mhm. Und auch gut einschlafen.
Ich gehe auf Träum dich mutig durch, und zwar im Herbst, im November. Und ich darf mich vollgas freuen, wenn wir uns sehen. Ich glaube, es wird persönlich, es wird emotional, ihr kennt es mich, und es wird ja, sehr, sehr, sehr nahbar. Ich nehme mir für jeden Zeit, für jede Person, die vorbeischaut und ja, uns besucht. Wir verlinken euch die Tickets in den Shownotes und ich freue mich nachher, wenn wir uns ganz bald sehen. Das ist Wahnsinn, das ist spannend. Ein Mythos oder Wahrheit habe ich noch, ich träume nie.
Ja, also träumen tun wir alle jede Nacht und zwar mehrere Träume. Wir erinnern uns bloß nicht an diese Träume. Wir erinnern uns typischerweise an den letzten Traum. Was auch viele nicht wissen, es wird ja manchmal immer so gesagt, das klassische Schlafstadium, dieses Traumstadium ist der REM-Schlaf. Wir träumen sicherlich sehr intensiv im REM-Schlaf, aber es ist bekannt, dass wir eigentlich in allen Schlafstadien träumen. Mhm. Klassischerweise wachen wir ja aus dem REM-Schlaf morgens auf. Und dann erinnern wir uns auch an den letzten Traum. Und das ist halt der Traum aus dem REM-Schlaf. Grundsätzlich gilt, wenn wir zu irgendeiner Zeit in der Nacht geweckt werden würden, dann würden wir uns auch an den letzten Traum erinnern. Und wir erinnern uns halt morgens, wenn wir aufstehen, gerade noch an den letzten Traum. Ja, aber auch meistens nur für ein paar Bruchstücke von Sekunden.
Also träumen tut jeder. Man kann
nicht sagen, träumen tut jeder. Wir erinnern uns einfach nur nicht daran, weil wir in dem Moment, wo wir geträumt haben, nicht wach werden.
Okay. Einen habe ich noch, weil der ist wichtig, weil über den haben wir vorher gesprochen, der Diakonie. Der Körper gewöhnt sich an Schlafmangel. Wie siehst du das?
Der Körper vergisst nichts. Der Körper gewöhnt sich durchaus an einen Schlafmangel, aber mit entsprechenden Defiziten. Und das betrifft unser Immunsystem, unsere Labilität, unsere Empfindlichkeit für Infektionen, unser Abwehrsystem, sogar unsere Allergieabwehrlage. Also es gibt ja doch recht viele Menschen mit allergischen Erkrankungen. Auch da ist es untersucht, dass unsere Abwehrbereitschaft, unsere Kompetenz mit unserem Immunsystem schleichend sich verschlechtert, wenn wir den Körper überstrapazieren durch Schlafdefizit. Insofern gewöhnen wir den Körper dran, aber wir gewöhnen ihn an einen schlechten Zustand.
Mhm. Ja. Wir haben nämlich auch geredet, wenn du einen Tag zum Beispiel nur 4 Stunden schlafst, okay. Aber wenn du jetzt, was passiert zum Beispiel mit Gehirn und so weiter, wenn du eine Woche nur 4 Stunden schlafst versus du schlafst überhaupt nur 4 Stunden?
Das ist ein chronischer Abbau unserer letztendlich Gehirnleistungsfähigkeit. Das mag sich am Anfang nur äußern mit Konzentrationsverlust, vielleicht auch dem Gefühl, immer mal so plötzlich wegzunicken, fast wie so ein Sekundenschlaf, weil der Körper natürlich das Defizit merkt. Es ist unsere generelle Leistungsbereitschaft, unsere Gesamtleistungsbereitschaft, auch wenn wir jetzt uns, sagen wir mal, körperlich messen würden mit anderen, die einen gesunden Schlaf haben, und unsere ganze kognitive Fähigkeit, auch Denkensprozesse, auch unsere Emotionalität. Menschen mit chronischem Schlafdefizit stumpfen zum Beispiel ab. Also zum Teil auch so, ich will jetzt nicht falsche Begriffe verwenden, aber fast psychotisch anmutend, die also einfach wesensmäßig sich verändern, weil das Gehirn einfach nicht mehr richtig klar und wach ist.
Aber da muss ich jetzt noch was einhaken, weil ich habe mal einen Podcast gehört von so einer amerikanischen Schlafexpertin, gemeinsam mit dem Dive CEO, den haben wir gehört beim Autofahren. Und da ging es auch um Schichtarbeit und es ging auch darum, dass das eigentlich nicht ideal ist, wenn du eine Nachteule bist, weil das ist einfach alles gegen den Rhythmus, so wie wir groß geworden sind oder seit es halt die Menschheit gibt. Wie siehst du das? Und gibt es ein Zeitfenster, wo du wirklich sagst, vor dem Zeitfenster, bevor das anfängt, sollte man wirklich schlafen? Ich glaube, die Thomas gesprochen von 2 Uhr früh, 1 Uhr früh, weißt du das noch?
Also Schichtarbeit war auch, dass ich fast mehrere
Jahre verlieren will. So an einer Long-Term, an Lebenszeit.
Ja, also da gibt es tatsächlich Daten dazu. Das ist bekannt bei Menschen, die gerade Wechselschichten haben. Das ist also besonders strapaziös für die Menschen. Diese Menschen opfern gerade auch in Berufen, die manchmal in unserer Wahrnehmung nicht viel Anerkennung bekommen, ja. Die opfern Lebenszeit.
Ja,
diese Menschen haben fix eine geringere Lebenserwartung. Ob das jetzt Leute in Industrieunternehmen sind, ob das auch in Pflege, in Berufen wie öffentlichen Polizeidienst und dergleichen. Also Wechselschichten, wo dann auch wirklich der Körper übermäßig strapaziert wird zu Uhrzeiten, die wirklich unserer Erholung eigentlich dienen sollten und unser Gehirn eigentlich den Appell gibt, bitte gib mir Ruhe, ich möchte mich regenerieren. Diese Menschen opfern letztendlich Lebenszeit.
Also die
ich finde, das muss auch durchaus mal gesagt werden, das muss eigentlich auch in eine öffentliche Anerkennung mal einfließen, weil viele doch das so als selbstverständlich nehmen, dass halt in manchen Berufen immer mal auch Nachtschichten betrieben werden, und das sind eigentlich sehr viele Berufe. Mhm. Durch die ganze Palette der technischen, der öffentlichen Versorgung, die Notdienste, Pflegedienste, technische Bereitschaftsdienste. Also das geht ja durch irrsinnig viele Berufsgruppen durch. Auch Moderatoren, die ganzen Telekommunikations...
Die müssen ja immer um 3 Uhr in der Früh aufstehen.
Das ist de facto Lebenszeit. Und wenn wir mal drüber reden, es gibt schon so eine Kernzeit, wo der Körper maximal erschöpft ist und einfach nicht leistungsfähig ist, dann ist das nach Mitternacht, jetzt mal ganz grob gesagt, 2:30 bis 4 oder 2 bis 4. Das ist eine Uhrzeit, wo der Körper wirklich nicht leistungsfähig ist. Und wenn man über diese Punkte immer wieder den Körper strapaziert und dann auch gerade in diesen Wechselschichten, da geht viel Gesundheit verloren.
Wahnsinn. Das wollte ich jetzt einmal, du willst noch was fragen, gell? Jetzt habe ich das gerade gesehen.
Hast du sicher schon mal gehört von Cristiano Ronaldo, weil der Mythos, dass er nicht schläft am Stück, sondern er schläft 90 Minuten, aber 5-mal am Tag verteilt.
Was, wieso?
Das war mir jetzt nicht geläufig.
Also Cristiano Ronaldo, der Georg hat es gerade gesagt, aber ich sage es nochmal, falls man es nicht gehört hat, vom Ton her, der angeblich 5-mal 90 Minuten am Stück schläft. Nicht am Stück, aufgeteilt, sorry. 90 Minuten aufgeteilt, 5-mal am Tag, oder wie?
Genau.
Ja, und was hat er in der Nacht? Nicht schlafen. Er steht auch auf, oder was?
90 Minuten, immer diese Phasen, immer diese 90 Minuten.
Puh, also für mich eigentlich, wenn es so ist, dann muss ich das mal so stehen lassen, für mich irgendwie kaum vorstellbar, weil er hat auch eine Familie und...
Ja,
was macht man dann, wenn man nachts um 12:30 dann 90 Minuten gerade Schlaf hatte und dann jetzt wieder 90 Minuten wach ist?
Keine Ahnung, das müssen wir mal recherchieren, aber spannend. Aber wahrscheinlich ist es auch wieder Blödsinn. Die Leute schreiben mir so viel Scheiß. Also du sagst es
ein bisschen. Also ich habe es noch nicht gehört, aber okay. Es ist auf jeden Fall ungesund und es ist unklug. Und wenn es tatsächlich so ist und wenn es auch nur immer wieder gewisse Zeiten so ist, extrem ungesund und bitte nicht nachmachen.
Okay, gut. Wir haben im Vorgespräch jetzt auch ganz kurz unterhalten über diese ganzen Gadgets, wo man alles messen kann und so weiter. Und du hast auch das Thema Schlafapnoe angesprochen. Und dass viele Patienten ja zu dir kommen und sagen, hey, Aura Ring, mein Whoop-Band, mein Apple Watch, die sagt dir, ey, es ist alles gut, jetzt sitze ich da und es ist doch nicht alles gut. Vielleicht kannst du mal ganz kurz, das Schlafapnoe hat schon ein paar Mal erwähnt, erklären einfach, was das wirklich ist.
Also,
und dass das kein Trend ist oder sonst irgendwas, sondern es ist ernst zu nehmen.
Ja, eine Schlafapnoe-Thematik, das bedeutet, es ist eine respiratorische, es geht um eine Atemwegsstörung und eine Atemstörung. Ganz konkret treten im Schlaf Atemunterbrechungen auf, aufgrund verschiedener Umstände. Das können Engstellen, also obstruktive bedingte Faktoren sein, die sind in der Regel im oberen Atemtrakt, also zwischen der Nasenspitze und den Stimmlippen, also im oberen Atemsegment, nicht in der Lunge, lokalisiert. Und wenn da entsprechende relevante Engstellen bestehen, ganz große Mandeln zum Beispiel bei den Kindern oder enge Nasen oder verschiedene Faktoren, dann kann es eben zu Unterbrechungen unseres Einatmens kommen. Und der Luftstrom wird unterbrochen, unser Sauerstoff kann absinken im Blut und zeitverzögert steigt dann auch der Kohlendioxidwert im Blut an und der löst im Gehirn ein sogenanntes Arousal, den Begriff hatte ich schon genannt, einen Weckreiz aus. Das ist eine EEG-Unterbrechung, also eine Unterbrechung von unserem Hirnstromprofil, das in weiterer Folge dazu führt, dass wir wieder durch einen Adrenalin- und Cortisolstoß wieder ganz tief Luft holen. Und das ist etwas, was immer wieder mal berichtet wird, auch von Angehörigen, von den Partnern, Partnerinnen, dass der Partner auf einmal eine Atemunterbrechung hat und dann nach mehreren Sekunden, und von der Apnoe sprechen wir, wenn das mindestens 10 Sekunden bestanden hat, so eine Atempause, es gibt noch ein paar andere Kriterien, aber mindestens 10 Sekunden, und dann derjenige wieder tief Luft holt und dann die Atmung fortgesetzt wird. Und diese Apnoen, diese Atemunterbrechungen, die haben einen großen Krankheitswert, weil diese Weckreize, diese Unterbrechungen des Hirnstromprofils und diese Weckreize, dass wir wieder Luft holen, dazu führen, dass wir aus dem Tiefschlaf, zum Teil auch aus dem REM-Schlaf, wieder in einen oberflächlichen Schlaf zurückkatapultiert werden. Das heißt, wir verzerren unser Schlafprofil und am Ende der Nacht kann es also bei sehr vielen Apnoen so sein, dass uns eben dieser Tiefschlaf, der dauernd unterbrochen wird, ja, und wieder in den oberflächlichen Schlaf gestoßen wird, dass uns dieser Tiefschlaf fehlt. Und wir merken vielleicht gar nichts davon, weil wir von den Atemunterbrechungen nichts mitkriegen. Vielleicht leben wir auch alleine oder sind alleine halt im Bett, kriegen davon nichts mit, sind aber am nächsten Tag entsprechend müde und, oder auch den ganzen Tag über tagesschläfrig, tagesmüde. Und das ist die Gefährlichkeit. Erstens, dass uns der Tiefschlaf, zum Teil auch der REM-Schlaf fehlt und wir also weniger eigentlich am Anfang durch die Entsättigung, also durch den Sauerstoffabfall betroffen sind, sondern dadurch, dass unser Gehirn immer wieder in einen oberflächlichen Schlaf geweckt wird und unser normales Erholungshirnstromprofil unterbrochen wird. Das ist ein Riesenstress für unser Gehirn. Und zweitens, diese Weckreize, dass wir wieder Luft holen, dazu führen, dass da eine richtige Salve an Adrenalin und Cortisol durch das Blut zischt, was wiederum für unser Herz und die Herzmuskulatur und unser Herz-Kreislauf-System nicht gut ist und für unser Gefäßsystem. Und das bedingt auch die Vernetzung von diesen Apnoe-Erkrankungen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wir unterteilen diese Apnoen dann in zentrale und, wie gesagt, obstruktive. Es gibt eher selten, gibt es auch zentrale Apnoe-Erkrankungen, also wo das Gehirn letztendlich sagt, atmen braucht man eigentlich nicht. Da läuft der gleiche Modus ab mit diesem Weckreiz. Aber da hat das weniger mit Engstellen zu tun im oberen Atemtrakt. Aber die große Menge an Patienten sind tatsächlich die, die Engstellen haben. Bei den Kindern sind das oft große Mandeln oder diese, man nennt es im Volksmund Polypen, also diese Rachenmandel. Oder bei Erwachsenen sind es zum Teil großes Zäpfchen, große Mandeln, große Zunge, schlaffer Kehldeckel. Zum Teil auch Fehlstellungen, zum Beispiel vom Unterkiefer oder auch entsprechende Nasendeformitäten. Also verschiedene Engstellen im oberen Atemtrakt. Und das ist eine Riesengruppe. Also wenn man jetzt die ganzen Schlafstörungen, die bei so einem Schlafmediziner aufschlagen, an Patienten zusammenfasst, dann sind sicherlich 85% aller Schlafstörungen in diesem Segment dieser respiratorischen Störungen mit unterschiedlicher Ausmaß von Schlafapnoe sozusagen bei uns vertreten.
Krass, 85%. Und wie viel von diesen 85% kommen und sind dann überrascht, dass das festgestellt, wahrscheinlich voll viel, oder? Weil ich glaube, also ich würde mich ja fragen, ich habe das Schlaflabor gemacht, weil ich schon manchmal aufwache und dann bin ich so, wie du sagst, tagesschläfrig und einfach ein bisschen erschlagen in der Früh und so weiter, aber mein Schlaf ist ja angeblich super. Aber wie merke ich oder wie kann ich erkennen, hoppala, jetzt vielleicht sollte ich das auch mal anschauen.
Also bei manchen ist es tatsächlich erst die Information von der Partnerin oder vom Partner. Ich muss sagen, das ist eigentlich der Großteil der Patienten, die zu mir kommen, wo es heißt, die Frau hat gesagt, ich höre auf zu atmen, ich fühle mich eh gut, ich schlafe immer super ein und ja, ich bin halt schon ein bisschen älter, ich bin nicht so fit mehr wie vor 20 Jahren. Also die Leute erklären sich's oft so selber, man wird halt älter, dann braucht man ein bisschen mehr Kaffee morgens. Aber oft sind es die Impulse entweder von den Partnerinnen, Partnern oder halt von der Umgebung der Familie, wo es heißt, du schnarchst so und du hörst auf zu atmen, ich habe da was gelesen, lass da mal nachschauen.
Okay.
Ja, ein Teil der Patienten gibt es durchaus auch, die sagen, Mensch, ich habe es jetzt kürzlich am Autofahren gemerkt, ich bin fast eingenickt, also das war für mich ein Alarmzeichen. Oder es gibt Menschen, die sagen, ich brauche dauernden Mittagsschlaf, ohne den halte ich es gar nicht aus, weil ich schon morgens so müde bin. Mhm. Ja, also dieses morgendliche Aufwachen und müde sein, obwohl man eigentlich das Gefühl hat, hey, ich gehe ins Bett und auch zu einer normalen Zeit. Ja, und ich habe eigentlich genug Schlaf von der Zeit, 7-8 Stunden, das müsste eigentlich passen. Und trotzdem ist man nicht erholt morgens. Ja. Immer mehr, Gott sei Dank, weil die Vernetzung in der Medizin schreitet schon auch fort, ist es zum Beispiel auch schon so, dass auch mal ein Internist oder ein Kardiologe, also auch die Internisten durchaus auch herschicken und sagen, Mensch, da ist jemand übergewichtig. Ah, Adipositas ist doch ein Risikofaktor auch für diese Apnoe-Erkrankungen. Ah, Mensch, derjenige sagt eh schon, dass er immer so müde ist, den schicken wir mal gleich zum Schlafmediziner. Okay. Also solche Patienten kriegen wir durchaus auch.
Aber zum Beispiel, es wird ja immer wieder assoziiert, wenn man Apnoe hat, dass das mit Übergewicht zu tun hat. Das ist aber nicht die Erklärung für alles.
Das ist nicht die Erklärung für alles. Wir klappern natürlich alle Faktoren ab. Also nach dem Gewicht, also keine schlafmedizinische Beratung ohne die Frage nach dem Gewicht und dem Body Mass Index, dann gibt es ja noch so eine Waist to Hip Ratio, es gibt auch noch andere Faktoren über den Hüftumfang bzw. den Bauchumfang, das ist ja auch ein ganz wesentlicher Parameter mit unserem intraabdominalen Fett. Die wird immer wichtiger, auch diese Messparameter. Also das ist schon etwas, da schauen wir immer darauf. Aber wir müssen natürlich auch auf die Anatomie schauen. Es gibt Menschen, die haben einfach ganz große Mandeln, zum Beispiel nach einem pfeifischen Drüsenfieber, wo die Gaumenmandeln angeschwollen sind. Und dann sind die Mandeln riesig geblieben. Gibt es im Kindesalter, gibt es aber auch im Erwachsenenalter. Und dann ist eine so plötzliche anatomische Enge da, die dann so einen Atemwegswiderstand macht, die hat dann gar nichts mit dem Körpergewicht zu tun. Das heißt, bei manchen brauchen wir gar nicht aufs Körpergewicht achten und trotzdem haben die Leute eine, sagen wir mal, eine mittelgradige Schlafapnoe, die einfach organisch, anatomisch, durch eine enge Nase, durch einen Rachen, durch ein schlaffes Zäpfchen und dergleichen bedingt ist, also reine anatomische Kriterien da sind.
Und du hast zu Beginn auch angesprochen, dass Frauen das oft haben in den Wechseljahren, dass es da auch startet. Und das ist Frauen oft, da haben wir nämlich auch gesprochen, damals bei dir, das extrem unangenehm ist, weil eine Frau sagt gar, ich meine, ich schnarch sicher nicht, weil das ist so ein Männerding. Ja. Das hast du auch erzählt.
Ja, es gibt eine hohe Dunkelziffer. Das ist, gibt so ein paar, ich sage mal fast Tabuthemen in der Medizin und in der Schlafmedizin. Die Frauen sind da eher so ein bisschen verharmlosend und lassen es eher mal ein bisschen unter den Tisch fallen, weil oft die Partner sich nicht dran stören. Die Männer scheinen also durchweg toleranter zu sein, wenn die Gattin schnarcht und nimmt man das vielleicht eher in Kauf. Also so rum kriege ich eigentlich nicht so viel Kummer mit, klar, als andersrum, dass die Partnerinnen sich beschweren. Aber die Dunkelziffer ist hoch, also mal ganz grob gesagt, 40% der 40-jährigen Damen schnarchen. Das ist eigentlich eine echt hohe Quote.
Fast jede zweite.
Ja, das ist eigentlich eine richtig hohe Quote. Und dann kommt halt das Phänomen bei den Damen, das ist natürlich durch den Wechsel noch viel ausgeprägt, ja, durch diesen Östrogen- und Progesteronabfall gibst du doch auch Gewebetexturveränderungen, die Schlaffheit im Gewebe nimmt zu, nicht nur an der Haut, sondern auch die Spannkraft in den Weichgeweben, zum Beispiel im Rachenraum, am Zäpfchen. Und dann kommen diese Phänomene halt dann doch markanter von Jahr zu Jahr dazu, dass sich auch diese zum Teil nur als Schnarchen manifestierenden Engstellen im Rachenraum mehr und mehr auch bei den Damen zu einer Schlafapnoe entwickeln. Also die Frauen holen, je älter sie werden, deutlich auf, also auch prozentual, wie viele der Damen eine Apnoe-Erkrankung haben, weil natürlich auch nach dem Wechsel leider für die Damen durch die Hormonumstellung auch das Gewicht zum Teil halt dann auch sich so verändert. Dann ist es das Körpergewicht, aber es ist auch die Spannkraft des Gewebes an sich.
Aber wie kann man das zum Beispiel dann, wenn man jetzt in dieser Lage ist und man hat das, und dann kommt man zu dir und du stellst das fest, sehr cool, aber was kann ich da machen? Jetzt bin ich eh schon am Arsch als Frau, sage ich jetzt einmal ganz salopp gesagt, jetzt muss ich das schon alles durchleben. Ja? Die Wechseljahre ist alles nicht so cool und viele verzweifeln, man hört dann nur Negatives aktuell, ich brauche jetzt jemanden einmal, der was positiv über das redet. Aber was würdest du jetzt jemandem empfehlen zum Beispiel?
Naja, also wenn dann tatsächlich schon der Leidensdruck selber da ist, also man selber merkt, es ist ein Schlafdefizit da, oder ein Erholungsdefizit durch den Schlaf, also der Schlaf ist einfach nicht erholsam, man ist tagesmüde und man hat vielleicht auch schon so ein Gewichtsproblem, dann muss man es erstmal evaluieren. Manche kommen ja, oder viele kommen heute und zwar mehr und mehr tatsächlich mit solchen zum Teil brauchbaren, zum Teil nicht so brauchbaren Informationen durch diese ganzen Gadgets, ja, du hast es eh schon den Ring genannt oder verschiedene Uhren mit irgendwelchen sonstigen Biohacking-Profilen. Also da gibt es schon ein paar Informationen, die manche schon mitliefern. Dann gibt es die Möglichkeit, dass wir erstmal so ein ambulantes Screening-Gerät den Leuten einfach mitgeben. Wobei, ich bin Schlafmediziner, ich kann natürlich auch die Indikation für ein stationäres Schlaflabor direkt stellen und dann sagen, wenn die Parameter passen, gleich mal im Schlaflabor durchchecken. Und dann sieht man ja, wo jemand steht und dann in der Nachbesprechung müssen wir halt verschiedene Hebel umsetzen. Wenn ein Gewichtsproblem da ist, dann müssen wir das einfach thematisieren und sagen, Ernährungsumstellung, Ernährungsberatung und zwar richtig mit vollem Elan. Also da muss man verschiedene Hebel umsetzen. Es ist nie nur ein Hebel. Ernährung auch ein Thema, zum Beispiel mehr und mehr sind diese Abnehmspritzen. Da gibt es sehr verlässliche, gute Studien. Wir haben das auch in der Schlafmedizin, dass wir das zum Teil den Menschen verordnen, ja, um diesen Anstoß dieser Gewichtsabnahme zu unterstützen. Manche schaffen es nicht damit.
Aber du hörst doch die Abnehmspritze, das ist jetzt ein anderes Thema, aber das möchte ich auch unbedingt nochmal aufgreifen, wird ja auch alles schlaffer. Weil wenn die auf einmal voll viel abnehmen, dann ist ja das andere extrem wieder. Nicht?
So extrem schnell geht es ja auch nicht, aber es ist doch für manche eine echte eine Unterstützungshilfe, die es einfach durch eine alleine Ernährungsumstellung oder durch dieses Hormonwirrwarr einfach nicht schaffen. Ich will nur sagen, darauf muss man auch ganz explizit gucken. Und da muss man scharf dahinterher sein nach diesem Gewicht. Das ist nicht nur die eine Maßnahme immer. Mhm. Ja. Und dann natürlich auch konsequent den Leuten das klar machen. Das sind echt zeitintensive Beratungen, diese Nachbesprechungen, um diese Dinge zu sagen, was sportliche Fitness, Krafttraining, Muskelaufbau angeht und Körperfettabbau durch Aufbau von Muskelmasse und so weiter. Da muss viel gesagt werden. Und dann zum Teil natürlich je nach Ausprägungsstadium vielleicht mal eine Spraybehandlung für die Nase oder auch mal irgendein technisches Device für den Gaumen. Je nach Stadium brauchen die Menschen tatsächlich auch mal so eine nächtliche CPAP-Maske, also die einfach Raumluft mit Befeuchtung den Leuten zuführt, um diesen Kollaps von Gewebe im Rachen zu verhindern. Und manche landen auch auf dem OP-Tisch, um einfach diese Engstellen aus dem Weg zu räumen.
Das hast du auch angesprochen, das, Entschuldigung, dass ich da reingrätsch, wie dass das manchmal so schnell auch gelöst werden kann. Ja, die kommen zu dir und du schaust schon in die Nase rein und du weißt schon, oh, das ist wahrscheinlich einmal, heute in der Früh warst du auch schon im OP, ein Ding und dann hat sie das. Und Leute warten so lange. Und du hast einmal erzählt, wie bei dir war, das habe ich mal gemerkt, dass du eine Patientin auch gehabt hast aus Südafrika, die ist extra hergeflogen zu dir und die ist, glaube ich, schon länger eine Patientin von dir, aber dass die halt einfach 1000 Millionen Jahre gewartet hat und dann war sie bei dir und jetzt hat sie wieder Leben. Und ich glaube, das ist ein Phänomen, vor allem bei uns Frauen, glaube ich, auch noch, weil, ja, es passt schon und es geht schon weiter und ich muss abliefern und so weiter, was eigentlich leicht zu lösen wäre. Aber wir sind halt manchmal ein bisschen, weiß ich nicht.
Es braucht die Information auch, aber es braucht auch eine ganz scharfe, sachliche, präzise Analyse. Wo ist das Problem eigentlich? Geht es um eine zentrale, geht es um eine obstruktive Apnoe-Erkrankung? In welchem Level ist die? Und wir kriegen das im Schlaflabor ja ganz gut raus. Wenn wir nicht sicher sind, machen wir zum Beispiel auch Endoskopien, sogenannte Schlafendoskopien. Ja, wir können das in der HNO anbieten, dass wir die Leute letztendlich durch Anästhesie begleitete Medikamente in einen Dämmerschlaf versetzen, wo sie aber noch selber atmen und dann mit kleinen Fieberoptiken untersuchen, wo zeigen sich in welchen Körperpositionen welche Engstellen, um das einschätzen zu können, wo ist eigentlich die relevante Engstelle. Und dann kann man ein ganz klares Profil erstellen, wenn es nicht vorher eh schon klar ist. Mhm. Ja, es gibt Menschen, die kommen halt einfach mit frisch gebrochener Nase daher und sagen, auf einmal kriegen sie keine Luft mehr und auf einmal hat sich dieses Schlafproblem entwickelt. Dann sind die Zusammenhänge irgendwie sehr klar oft und dann hat man's, tut man sich leichter mit einem Konzept. Und das ist auch der Grund, warum die Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde so als Fach ganz wesentlich in der Schlafmedizin ja verankert ist.
Also nicht mehr warten, sondern einfach hinfahren. Das kann life-changing sein, das ist einfach so. Und der Georg sagt mir schon einen Timer, ich habe es gesehen. Wir müssen nämlich immer schauen, dass wir in einer gewissen Zeit bleiben. Aber ich möchte unbedingt nur über das Thema Schlaflabor nämlich auch sprechen, weil ich habe jetzt das Privileg gehabt, ich habe das, also hab das machen dürfen, das war großartig. Wann empfiehlst du das? Weil es ist ja auch ein Invest. Kann man das irgendwie auch anders machen, dass man sagt, okay, man geht vielleicht nicht gleich ins Schlaflabor und wählt irgendwie einen anderen Weg? Ich weiß ja, dass bei mir hören ganz, ganz viele Frauen und auch Männer zu, die ja wahrscheinlich jetzt da nicht einfach einmal ein paar tausend Euro hinplatteln können. Was empfiehlst du denen?
Ja, also man muss ja erstmal unterscheiden, haben die Leute das Gefühl, sie haben keinen erholsamen Schlaf, weil sie einfach morgens müde sind oder tagesschläfrig. Wenn das so ist, kommt man an einer Schlafanalyse häufig nicht vorbei. Wenn mir die Leute sagen, und das sind tendenziell eher ein bisschen mehr die jüngeren Leute, die zum Teil auch in elterlicher Begleitung da sind, die sagen, ja, das Mädel oder der Bub schläft irgendwie so schlecht ein und dann sind sie morgens irgendwie müde, dann sind manchmal die Dinge auch sehr durch die Lebensphase, ja, Schulausbildung oder ein bisschen Perspektivorientierungslosigkeit oder einfach noch nicht so erwachsen, dass man irgendwie ein bisschen gefestigt im Leben ist. Dann tut man sich auch mit diesem Einschlafen schlechter und dann hat man dadurch auch mal ein Schlafdefizit. Also es braucht schon eine klare Analyse, was hat man überhaupt genug Schlaf? Wie ist die sogenannte Schlafhygiene? Sorgt man dafür, dass man überhaupt richtig einschlafen kann? Wenn diese Dinge eigentlich passen und jemand sagt, ja, aber ich genug Schlaf und es ist dunkel und ich störe mich nicht, es ist nicht laut und ich, ja, die Dinge passen und trotzdem bin ich morgens unausgeschlafen, könnte man ja sagen, man macht mal ein ambulantes Schlafscreening. Da gibt es so Geräte, die gibt man den Menschen mit nach Hause. Die zügelt man sich um Bauch und Brustkorb, dann ein kleiner Fingerclip für den Sauerstoff, ein kleiner Sensor an die Nasen, vorne an die Nasenwände und dann kann man den Luftstrom da messen. Und dann kann man zu Hause einfach mal messen. Was wir dabei nicht erfassen, sind die Schlafstadien, aber wir kriegen schon mal raus, wie performt dieser Mensch. Gibt es Atempausen, gibt es Schnarchaktivitäten, in welcher Körperposition ist das? So, um einfach mal einen ersten Eindruck zu kriegen. Mhm. Wenn das schon mal passt, dann kann man ja mal sagen, okay, kann man vielleicht die ein oder anderen Dinge, was die Schlafgewohnheiten vielleicht noch angeht oder die Position oder vielleicht mal eine Spraybehandlung für die Nase. Also da kann man mal so einen Versuch starten. Wenn wir da schon sehen, dass wirklich relevante Atempausen da sind, solche Hinweise für eine Apnoe bestehen, dann muss ich sagen, braucht es auch eine richtige Schlaflaboranalyse, weil wir dann wissen müssen, gibt es noch andere Faktoren wie Restless-Legs-Bewegung, so Unruhebewegung der Beine? Gibt es vom Herz irgendwelche Rhythmusauffälligkeiten? Gibt es schon ein massives oder mittelgradiges Defizit, zum Beispiel an Tiefschlaf und REM-Schlaf? Und dann ist das auch gesundheitlich bedeutsam und dann hat sich jedes Invest gelohnt.
Absolut,
ja, weil es sind ja Dinge, die ja typischerweise ja nicht selber finanziert werden müssen. Die sind ja von den Kassen gedeckt. Das eine ist immer halt, kommt man in einem allgemeinen Schlaflabor rein und da ist eine ganz große Wartezeit. Hab das ist gehört, natürlich ein Problem. Das natürlich auch zum Beispiel bei uns dazu führt, dass immer wieder Leute auch sagen, ich möchte es halt einfach selber draufzahlen, weil ich möchte es zeitnah jetzt wissen, weil es auch für mich, für den Schlaf, für die Fitness bedeutsam ist. Aber letztendlich, wenn diese Parameter da sind, dass Atempausen da sind, dass der Schlaf nicht erholsam ist und durch Blutuntersuchungen, was wir ja auch anbieten, andere Dinge mit Hormonfaktoren und Elektrolyte und alles durchgecheckt ist, die Schilddrüse und der ganze Hormonhaushalt dann auch, wenn das alles passt, dann muss man halt mal ins Schlaflabor, um es genau zu wissen. Und dann kriegt man das auch raus, was los ist.
Ja, wie gesagt, ich bin immer ein Freund von dem Invest auch machen, weil es ist ein Invest in dich und deine Gesundheit. Und wenn man dann weiß, hey, es ist so oder so, und man kann die Stellschrauben dementsprechend stellen oder wie auch immer ändern, adaptieren, dann ist das ein Win-Win für alle.
Wenn ich eine Patientin oder einen Patienten habe mit 50 und der Apnoe-Index ist 30, also gerade noch mittel, vielleicht schon hochgradige Apnoe-Erkrankung und wir haben eine Behandlung und jemand wird dann vielleicht in den unteren Bereich der leichtgradigen Apnoe-Erkrankung oder in den gesunden Bereich geschoben, dann sind das Lebensjahre, die wir diesen Menschen geben. Mhm. Ja, und das muss man sich auch mal klar machen. Und eine hochgradige Schlafapnoe-Erkrankung hat ein dramatisch hohes Risiko für eine Vergesellschaftung mit einem Herzinfarkt oder auch mit einem Schlaganfall. Und da sind wir schon bei diesen zwei schon anfangs genannten Volkskrankheiten, diesen Themen und diesen Dingen, die ganz, ganz oben stehen in der Todesstatistik in Europa.
Und die man halt einfach schon verhindern kann, indem dass man das ernst nimmt, was los ist. Und wenn ich diese ganzen Symptome habe, die wir angesprochen haben, dann lasst euch die durchchecken. Ich möchte jetzt abschließen, wir haben nur 5 Minuten, nochmal ganz kurz über diese ganzen Biohacking-Gadgets sprechen und vielleicht auch wieder kurze Antworten. Mhm. Ich schleudere wieder ein paar Begriffe raus. Wie der erste ist Blaulichtbrille.
Ja, ist klug, in der Weise, haben wir vorhin schon angenannt, diese digitalen iPad und Mobiltelefon brauchen einen Nightshift-Modus, weil diese gewissen Frequenzen des Lichts die Melatoninproduktion stören und wenn wir die rausfiltern, beziehungsweise halt an den Geräten so einen Nightschichtmodus anstellt, das ist eigentlich die entscheidende Maßnahme, dann kann der Körper Melatonin produzieren und lässt den Schlaf dann auch zu.
Mund zukleben, es ist jetzt kommt aus Amerika gerade drüber, dieses Mouth-Taping.
Ja, keinen Fall, klare Aussage, nein, okay, falsch.
Geil. Magnesium?
Magnesium wird überbewertet. Magnesiumdefizite haben wir bei einer normalen, gesunden Ernährung eigentlich nicht. Gibt eigentlich keinen echten Bedarf. Wenn jemand vielleicht zum Beispiel in der Schwangerschaft oder durch verschiedene sportlichen Dinge, Tätigkeiten, vermeintliches Defizit hat oder zu Wadenkrämpfen neigt, dann kann man vielleicht mal etwas addieren an Magnesium. Aber explizit als schlafförderndes oder unterstützendes Mittel kommt es nicht in Frage.
Für mich ganz wichtig, Melatonin?
Melatonin kann für tatsächlich für den einen oder anderen unterstützend sein. Es gibt es in Sprayform, gibt es in Tablettenform, wirklich in der Mini-Dosierung auch. Es gibt Menschen, die darauf tatsächlich sensibel reagieren. Also wenn man tatsächlich merkt, man kann ein bisschen schlecht einschlafen, man möchte es jetzt mal ganz sanft, zum Beispiel gibt es die sogenannten Baldrian, so Hopfen, Passionsblume, solche auch rein pflanzlichen Stoffe. Wenn man mit denen nicht so klarkommt, dann kann man es ja mal mit Melatonin probieren, kann man sich ja mal langsam hochtasten. Es gibt die mit 1 Milligramm, 3, 5, sogar 10 Milligramm. Da kann man sich ja mal langsam hintasten. Da macht man auf keinen Fall etwas falsch.
Mhm. Kann man nicht süchtig werden?
Also? Nein, und das ist ungefährlich. Also da gibt es nicht so wirklich Probleme. Kann man durchaus mal probieren. Es gibt auch Leute, die ja einfach von Baldrian-Tropfen schon so einen Müdigkeitsstimulus kriegen und das schon hilft.
Okay. Eine Sache war noch, wenn ich auf Kur bin, habe ich auch oft so ein ganz schwere Tuchern, so ein Weighted Blanket. Mhm. Was, ja. Wie hältst du
das? Ja, das ist interessant. Da gibt es auch ein paar ganz interessante Betrachtungen. Tatsächlich gibt das so psychomental dem Körper das Gefühl dieses Geborgenseins. Also wir sagen nicht mehr als 10% des Körpergewichts. Ja, okay. Sollte das sein. Und man muss auch eine gewisse Altersgrenze beachten. Ja. Und dann kann das aber tatsächlich so ein, ja, mehr so ein Geborgenheitsgefühl dem Menschen geben, das jetzt eher auf diesem Wege so ein Ruhegefühl und so eine Gelassenheit einem signalisieren kann durch so eine warme, schwere okay. Umhüllung. Also das kann tatsächlich für den einen oder anderen unterstützend sein beim Einschlafen.
Letztes, diese Nasenpflaster, da gibt es die irgendwie dann so den Atemweg.
Ja, haben jetzt primär mit dem Einschlafen nicht sehr viel zu tun, aber es gibt durchaus Menschen, die sagen, Mensch, ich fühle dadurch eine gewisse Atemwegserweiterung. Ja, dann kann man das ja durchaus machen. Auf Dauer landen die Menschen dann doch mal beim HNO-Arzt, weil das ist auch nicht irgendwie attraktiv, das jetzt über Jahrzehnte auf die Nase da drauf zu klippen. Und meistens ist das Problem dann doch etwas ausgeprägter in der Nase, dass man vielleicht doch mal genauer in die Nase reinguckt und mal eine dauerhafte Lösung herbeiführt. Aber wenn es demjenigen gut tut, so das Gefühl, Mensch, dadurch ist die Nase freier, why not?
Go for it. Okay. Ein paar Mythen haben wir geklärt. Wir sind jetzt eine Stunde live. Jetzt schaltet dann nämlich die Kamera aus. Vielen, vielen Dank. Ich bin mir sicher, wir machen eine zweite Folge, weil ich habe extrem viele Fragen auch zum Thema Hormone, auch Schlaf bei Frauen. Ich glaube, da müssen wir wirklich dann vielleicht, wenn du nochmal Zeit hast, uns nochmal treffen. Ja, wir wollten einmal allgemein starten, damit alle was mitnehmen können. Und ihr habt auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das heißt, wenn wir jetzt, wenn ihr das wollt und ihr wollt eine zweite Frage, könnt ihr auf Spotify oder mir auf Instagram schreiben. Dann nehmen wir die Fragen mit auf, können wir gerne auch ein Fragetool mit einbauen. Und dann stelle ich nächstes Mal wirklich Fragen. Danke, danke, danke für die Zeit. Ich konnte dir stundenlang zuhören, weil das ist so geil. Das Wissen, man spürt, das ist deine Leidenschaft. Und wie Schlaf meine ist. Und da haben wir auf jeden Fall Gemeinsamkeit. Und ich sage danke für deine Zeit, dass du da warst.
Danke für die Einladung und komme gerne auch nochmal.
Ja.